Gerechtigkeitskonzeptionen ohne Solidarität hätten keine Hände und Solidarität ohne Gerechtigkeit hätte kein Gehirn. Die Elimination von Armut und die Reduktion von sozialen Ungleichheiten nutzt allen. Das ist nicht intuitiv, aber das zeigt die Forschung ganz klar. Eine Gesellschaft ohne große Ungleichheiten ist bezüglich vieler Indikatoren einfach eine bessere.
Der Sozialkompass, ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.
Vor ziemlich genau 40 Jahren, im Juni 1986, sagte der damalige deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker bei einer Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf einen bis heute viel zitierten und beschworenen Satz. Zitat: Nur eine solidarische Welt kann eine gerechte und friedvolle Welt sein. Da fällt es vermutlich erstmal nicht schwer, einfach mal leichten Herzens zuzustimmen. Solidarität, Gerechtigkeit, Frieden, wer will das nicht? Aber heute, 40 Jahre später, scheinen diese Begriffe schwer geworden zu sein. Frieden, aktuell in bedrückend vielen Ländern in unserer Nachbarschaft, mehr Wunsch denn Realität. Gerechtigkeit. Auch dieser Begriff ist fragwürdig geworden, je nachdem, wer ihn in den Mund nimmt. Mal wird darunter monetäre Verteilungsgerechtigkeit verstanden, mal Chancengleichheit in einer von Ungleichheit zerrissenen Welt. Und schließlich Solidarität, Zusammenhalt, füreinander einstehen und aufkommen. In Zeiten knapper werdender Ressourcen und Budgets eine Tugend, die auf dem Rückzug zu sein scheint. Mir son mir statt Solidarität mit anderen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Sozialkompass, der Sendung der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und ich sitze hier in der KSÖ gemeinsam mit KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit und unserem heutigen Gast, der bzw. die uns helfen wird, diese großen Begriffe Solidarität und Gerechtigkeit ein wenig zu beleuchten. Herzlich willkommen, Barbara Preinsack.
Danke für die Einladung.
Barbara Preinsack ist Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse an der Universität Wien und sie war auch Professorin am Department of Global Health and Social Medicine des King's College in London sowie Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Sie hat mehrere Sachbücher zu Fragen der Bioethik, der Medizin- und Gesundheitspolitik, zum bedingungslosen Grundeinkommen sowie zur Zukunft der Arbeit veröffentlicht. Frau Preinsack, wie definieren eigentlich die Sozialwissenschaften Gerechtigkeit und Solidarität? Sind das eher normative Begriffe, die man dann versucht, durch Empirie, wie das halt die Sozialwissenschaften machen, irgendwie zu bestätigen? Oder ergeben sich diese Definitionen aus der Empirie selber?
Also das ist eine sehr, sehr große Frage, die sich einfach nicht beantworten lässt, weil ja auch die Sozialwissenschaften aus unterschiedlichen Disziplinen bestehen, wo es wieder unterschiedliche Traditionen gibt. Aber ich versuche trotzdem eine relativ kurze Antwort, nämlich viele definieren es gar nicht. Also ich glaube, die Definitionen und die theoretische Arbeit findet man eher in den Geisteswissenschaften, in der politischen Philosophie, in der Sozialtheorie, während die empirischen Sozialwissenschaften diese Begriffe nicht definieren, sondern als gegeben annehmen. Also bei der Gerechtigkeit noch weniger als bei der Solidarität. Solidarität ist lange Zeit so etwas gewesen wie Liebe. Jeder weiß, was es ist und weniger können es definieren. Wir haben, also auch mit meiner Forschungsgruppe haben wir versucht, eine bestimmte präzise Definition von Solidarität jetzt auch zu formulieren und in der Forschung umzusetzen. Also in der Solidaritätsforschung gibt es weit weniger nuancierte Debatten zu dem, was Solidarität eigentlich ist, auf welchen Ebenen sie sich manifestiert und auch wie man Solidarität von anderen Praktiken und oder Werten wie eben Gerechtigkeit unterscheiden kann.
Wobei in meiner Wahrnehmung diese beiden Begriffe doch sehr eng miteinander zusammenhängen. Solidarität und Gerechtigkeit. Einer meiner Kollegen in der Szene der katholischen Sozialethik sprach mal davon, dass der Begriff der Solidarität moralisch völlig überladen wäre. Also Solidarität als eine moralische Tugend, eine Haltung. Ich erkläre mich solidarisch mit den Landlosen in Brasilien und so weiter. Und so wie es in der katholischen Soziallehre eigentlich verstanden wird, meint Solidarität eigentlich eine Seinstatsache. Wir leben auf einem Planeten Erde und können gar nicht anders eigentlich überleben oder, wie Weizsäcker sagt, nicht anders als friedlich und gerecht leben, wenn wir uns nicht solidarisch verhalten. Wir sitzen alle in einem Boot. Das Problem ist, dass nicht alle gleich gute Plätze in diesem Boot haben. Ja, da fängt dann die Herausforderung an. Also Solidarität eigentlich als Grundvoraussetzung für ein friedvolles Zusammenleben auf dieser Welt, durchaus im Sinn Weizsäckers. Aber das Problem ist auch, diese Seinstatsache der Solidarität muss auch ein Verhalten natürlich entsprechen, ein solidarisches. Und dass es hier zu Überforderungen kommen kann, wenn nämlich Menschen das Gefühl haben, von ihnen wird sozusagen viel mehr verlangt an solidarischem Beitrag zu diesem friedvollen Zusammenleben als von anderen.
Ich würde nicht zustimmen, dass Solidarität mit Gerechtigkeitskonzeptionen in Konflikt gerät aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, weil die beiden in unterschiedlichen Repertoires arbeiten. Ich sage, was ich damit meine. Sie ergänzen einander und konkurrieren miteinander nicht. Sie sind auch, wie wir jetzt sagen würden, inkommensurabel. Also man kann sie nicht vergleichen. Das ist ein bisschen so, wie wenn man sagt, was ist besser, Mozart oder Falco. Also Konzepte der Gerechtigkeit haben meistens einen Referenzpunkt, eine bestimmte Ordnung, die argumentiert wird, bestimmte Regeln, die in Gerechtigkeitskonzeptionen dann eben konsistent umgesetzt werden müssen. Also wenn wir sagen, eine gerechtiges, ich gebe ein Beispiel. Wir haben einen Kuchen, klassisch verteilungsgerecht, im Verteilungsgerechtigkeitsbeispiel, wir haben einen Kuchen und wir debattieren jetzt hier, wie wir diesen Kuchen gerecht verteilen. Bekommt die hungrigste Person das größte Stück oder die ärmste Person oder die Person, die den höchsten Kalorienbedarf hat, wer kriegt das größte Stück? Und wenn wir uns geeinigt haben, dann wird diese Gerechtigkeitskonzeption, dann wird dieses Verständnis der Gerechtigkeit konsistent umgesetzt. Das ist dann auch die Fairness, ja. Die Solidarität hat damit wenig zu tun. Die Solidarität entsteht im Tun, hat manchmal keinen äußeren Referenzpunkt. Also es unterliegt ihr kein Verständnis dessen, was eine gerechte Gesellschaft ist, sondern Solidarität ist oft eine Reaktion, fast eine intuitive Reaktion darauf, andere zu sehen, mit denen ich mich irgendwie identifizieren kann, die Unterstützung brauchen. Das heißt, die Solidarität entsteht sozusagen von unten. Und Gerechtigkeit entsteht häufig, sehr häufig von oben. Die brauchen einander natürlich. Also Gerechtigkeitskonzeptionen ohne Solidarität hätten keine Hände. Und Solidarität ohne Gerechtigkeit hätte kein Gehirn, würde ich mal sagen. Aber ich würde mal nicht sagen, dass die in Konkurrenz miteinander treten. Ich glaube, bei Ihrer Darstellung der Solidarität, was mir da sehr gut gefallen hat und was ich aus meiner sozialwissenschaftlichen Perspektive sehr unterstreichen möchte, ist, dass Sie sagen, es ist eine Daseinstatsache.
Ja.
Genau. Oder eine Seinstatsache. Das finde ich ja sehr, sehr gut ausgedrückt, weil viele Forscherinnen und Forscher in unterschiedlichsten Disziplinen schon sehr lange argumentieren, dass die in manchen anderen Disziplinen vorherrschende Darstellung des Menschen als nutzenmaximierenden, egoistischen Individuum so nicht zutrifft. Also es stimmt einfach empirisch nicht. Also die Verbundenheit und die Abhängigkeit von anderen Menschen, von unserer nichtmenschlichen Umwelt ist eine Seinstatsache, um Ihren Begriff zu verwenden. Und dann ist eine bestimmte Form der Unterstützung in Interdependenz, also in unserer gegenseitigen Abhängigkeit, eine Seinstatsache. Das stimmt absolut. Also anders ausgedrückt, wir würden sagen, in einer relationalen Ontologie, wenn man also ein Verständnis von Menschen als interdependente Wesen hat, als Wesen, die voneinander abhängig sind, dann gehört Solidarität zum Leben dazu. Und jetzt kommt das große Aber. Aber mit wem? Also wir sind, das behaupte ich jetzt, und das ist auch nachweisbar, wir sind alle mit bestimmten anderen solidarisch, auch wenn wir es nicht so nennen. Aber wenn jetzt, ich nehme jetzt bewusst zwei polarisierende Beispiele, eine populistische Partei sagt, Österreicher zuerst und damit darunter verstehen sie eine bestimmte Form von deutschsprachigen idealerweise hellhäutigen Leuten, die schon, also deren Eltern und Großeltern schon am heutigen Territorium Österreich gelebt haben, dann ist das auch eine Form der Solidarität. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das ist eine Unterstützung anderer Menschen auf der Basis erkannter Gemeinsamkeiten. Und dann gibt es aber natürlich vollkommen andere Solidaritäten, nämlich die inklusiveren Solidaritäten, die nicht darauf abstellen, ob jetzt jemand den österreichischen Pass hat oder eine bestimmte Form von Deutsch spricht, sondern die sagen, alle Lebewesen. Das sieht man in der Klimagerechtigkeit sehr häufig. Diese More Than Human Solidarity. Also wenn man sagt, wir schulden, das ist jetzt ein Diskurs, der über die Klimagerechtigkeit zum Beispiel rausgeht und sagt, es ist nicht nur eine Frage dessen, was schulden wir den anderen, sondern auch, wie können wir andere Wesen, die diesen Planeten, auf diesem Planeten leben und so wie wir abhängig sind von einer lebenswerten Umwelt, wie können wir sie unterstützen, weil sie uns auch unterstützen. Sie unterstützen uns jetzt nicht vielleicht wie Menschen es tun würden, aber es ist natürlich ein Zusammenspiel, eben eine Interdependenz zwischen nichtmenschlicher und menschlicher Natur. Und wenn man das mit Solidarität fasst, würde man sagen, wir sind in einem Interdependenzverhältnis mit Lebewesen, vielleicht manche würden sagen sogar mit manchen nicht lebenden Elementen der Natur. Und wir üben Solidarität mit anderen, indem wir einander schützen. Das wäre die inklusivste Form der Solidarität, die man sich vorstellen kann. Das heißt, zu sagen, dass solidarisch eine Seinstatsache ist, finde ich sehr wichtig. Aber wenn wir es auch politisch verstehen wollen und wenn wir es normativ nutzen wollen, müssen wir problematisieren, wo Solidarität ausschließt und auf der Basis welcher Kategorien sie einschließt.
Wenn die katholische Soziallehre von Solidarität als Seinstatsache spricht, dann ist das mehr oder weniger vor dem Hintergrund, dass wir können gar nicht anders als gut auf diesem Planeten leben, als solidarisch. Trotzdem enthebt das nicht den Einzelnen, sich dieser Einsicht gemäß dann auch zu verhalten. Also Solidarität ist nicht etwas, was automatisch da ist, sondern dem muss auch ein bestimmtes Verhalten entsprechen. Davon nochmal abgehoben ist für mich die organisierte Solidarität, wie wir sie in einem Sozialstaat haben. Ja, das ist so ein Stück Versuch einer institutionalisierten, organisierten Solidarität. Wir haben ein Krankenversicherungswesen, das eigentlich niemanden ausschließen soll. Wir haben Pensionssysteme, sonstige Versicherungssysteme und so weiter. Letztlich auch der steuerfinanzierte Staat ist ein Solidarstaat. Aber genau hier fängt es an, auch kritisch zu werden, wenn Menschen das Gefühl haben, von mir werden mehr Lasten verlangt, als ich tragen kann oder zu tragen gewillt bin. Vielleicht aus der Wahrnehmung, dass andere nicht im selben Maß in Anspruch genommen werden.
Ja, der letzte Punkt ist ein sehr wichtiger. Also wir sehen auch in der empirischen Forschung, dass Personen, die das Gefühl haben, dass Solidarität eine ständige Forderung ist. Also eine meiner Studienteilnehmerinnen hat das mal so ausgedrückt, wenn es ein Stock ist, mit dem man geschlagen wird. Also das kam auch aus der Pandemiesituation, wenn ständig Solidarität eingefordert wird von einzelnen Personen, ohne dass man das Gefühl hat, dass man selbst auch unterstützt wird, wenn man es braucht, dann sinkt die Bereitschaft, selbst auch Solidarität zu üben. Das ist einerseits sehr wichtig. Gleichzeitig gibt es etwas, was von populistischen Bewegungen sehr stark befeuert wird, das sogenannte Nullsummendenken. Also Nullsummendenkerinnen gehen davon aus, dass es einen Kuchen gibt, die Größe ist fixiert und wenn eine Person oder eine Gruppe ein größeres Stück gibt, bleibt mir weniger. Manchmal ist das im Leben so. Also wenn man eine begrenzte Ressource hat, wenn man jetzt zum Beispiel Weideland hat, dann können nicht 120 Bauern ihre Tiere drauf grasen, wenn das ein kleiner Bereich ist, grasen lassen. Aber viele Situationen im Leben sind nicht wirkliche Nullsummenspiele. Also es ist häufig so, dass Nutzen für eine Gruppe mittelfristig, langfristig oder sogar kurzfristig auch einer anderen Gruppe hilft. Denken wir an Investitionen in Gesundheit oder in Bildung. Also wenn das jetzt den Kindern und den Jugendlichen und den Personen im Gesundheitssystem, die jetzt Akutes brauchen, nutzt, heißt das nicht, dass man uns etwas wegnimmt. Das ist ein klassisches Beispiel, billig mit kostengünstig zu verwechseln. Investitionen in Gesundheit bedeuten, dass die Wirtschaft davon profitiert, die Leute sind gesünder, die sind besser ausgebildet, man hat später weniger Kosten und so weiter und so weiter. Das heißt, viele Situationen sind keine Nullsummensituationen, aber im politischen Diskurs ist dieses Nullsummendenken heute extrem weit verbreitet in Österreich, aber darüber hinaus. Es gibt hier auch sehr interessante Forschung in den Wirtschaftswissenschaften von Stefanie Stancheva, die auch gezeigt hat, dass in reichen Ländern die jüngeren Generationen mehr Nullsummendenker sind als die älteren Generationen. Was damit zu tun hat, dass viele Menschen dort entweder Abstiegserfahrungen, also sozialer, ökonomischer Abstieg oder Abstiegsängste haben. Und dann, wenn man glaubt, das ist jedes, was Sie gesagt haben, wenn man glaubt, dass man selbst zu wenig hat oder kämpfen muss, weil nicht genug da ist für mich, dann entwickeln Leute so ein Tunneldenken, dass sie möglichst viel raffen wollen, um sich zu schützen. Wenn aber Personen das Gefühl haben, dass entweder sie Unterstützung erhalten, wenn sie es brauchen, auch wenn ich heute vielleicht keine brauche, kann ich darauf vertrauen, dass ich es dann übermorgen oder in 10 Jahren bekomme, wenn ich es brauche, dann bin ich eher bereit, auch heute etwas herzugeben. Das hat jetzt nichts mit Egoismus notwendigerweise zu tun, sondern mit Selbstschutz vor dem Hintergrund der scheinbar berechtigten Angst, selbst nichts zu bekommen, wenn ich es brauche.
Wenn dieser Podcast erscheint, diese Sendung erscheint, dann steht in etwa kurz die Marterbauer Budgetrede bevor. Ja, das heißt, wir stehen ja wieder vor einem großen Sparbudget, einem Doppelsparbudget. Und der Kuchen, das ist ja, wie Sie es beschrieben haben, tatsächlich so, gefühlt wird dieser Kuchen immer kleiner, der zu verteilen ist. Und die Kämpfe um diese Verteilung dieser Kuchenstücke werden größer. Und viele Parteiungen und Strömungen fühlen sich ungerecht behandelt, wenn dort gespart wird und dort nicht oder dort wird investiert und woanders nicht. Und wenn ich es richtig verstehe, darf man aber jetzt nicht die Solidarität dagegen ausspielen. Ich würde ja immer sagen, wahrscheinlich leidet unter diesen Verteilungskämpfen die Bereitschaft, Solidarität zu zeigen und zu sagen, naja, den Flüchtlingen steht aber qua Gesetz das und das zu. Also sollen die das auch kriegen? Ich fühle mich mit denen solidarisch. Nein, also die Vermutung steht im Raum, dass das weiter abnimmt. Und Sie würden sagen, das ist aber nicht so.
Jein. Also zuerst etwas zur Budgetrede. Wenn man das Jahresbudget nimmt, ist das eine tatsächliche Nullsummensituation. Also wenn das Budget ist begrenzt. Und
es sei denn, man schafft ein Sondervermögen.
Genau, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Also es ist praktisch begrenzt. Es ist jetzt nicht notwendigerweise begrenzt, aber es ist realistischerweise begrenzt. Und dann in dem einen Jahr ist es eine tatsächliche Nullsummensituation. Wenn ich in einem Politikbereich mehr ausgebe, dann habe ich es woanders nicht. Wenn man aber den Zeithorizont etwas verlängert und sagt, ich denke jetzt in Horizonten von 10 Jahren oder 20 Jahren, dann sehe ich, dass manche Investitionen klüger sind. Und zwar für alle, das ist der Punkt, als andere. Und dann ist es nicht mehr Klientelpolitik. Dann weiß ich, dass zum Beispiel Investitionen in eine sozial gerechte Energiewende, das nutzt ja auch der Wirtschaft, das nutzt niedrigen Einkommensgruppen, das nutzt letzten Endes nutzt allen, manchen etwas mehr, aber es nutzt allen. Es ist keine Nullsummensituation. Investitionen in Gesundheit, auch die Elimination von Armut und die Reduktion von sozialen Ungleichheiten nutzt allen. Das ist nicht intuitiv, aber das zeigt die Forschung ganz klar. Das nutzt nicht nur denen, denen ich jetzt 5 oder 10 oder 20.000 Euro mehr gebe, sondern das nutzt längerfristig allen. Also eine Gesellschaft ohne große Ungleichheiten ist bezüglich vieler Indikatoren einfach eine bessere. Und wenn ich jetzt den Zeithorizont sozusagen ausweite, dann habe ich keine Nullsummensituation mehr. Das Problem ist, dass die Politik aber in kurzen Zeiträumen denkt. So, das ist das Erste. Das Zweite, und deswegen hatte ich Jein gesagt, die Solidarität an sich leidet nicht darunter, aber die Inklusive leidet darunter. Also diese Nullsummenkämpfe, jetzt will die eine Gruppe mehr und die andere Gruppe muss zahlen, das stärkt ja die Solidarität innerhalb dieser Gruppen sehr häufig. Und das Beispiel, das Sie gebracht haben mit den Migranten, ist ein ganz klares Beispiel. Also man sagt dann sozusagen, die haben noch nichts beigetragen, die verdienen das nicht. Und wir müssen zuerst mal auf uns selbst schauen, denn wir haben ja auch wirtschaftlichen Also wir haben eine Rezession, es wird auch bei uns das Gesundheitssystem schlechter. Das heißt, die Solidarität innerhalb dieser In-Group, nennen wir sie, die steigt und nach außen hin nimmt sie ab. Und der Punkt ist aber, dass eine Demokratie ohne eine bestimmte Form der Solidarität über kleine Gruppengrenzen hinweg nicht sein kann. Also dass die inklusive Solidarität eine ist, also auch eine Errungenschaft von Demokratien und gleichzeitig eine Vorbedingung für Demokratie und friedliches Zusammenleben.
Ich kann jetzt Solidarität als anthropologische Grundkonstante beschreiben, so in diese Richtung, wie es eben ging. Ich möchte trotzdem nochmal rauskommen in Richtung, was sind denn politische Maßnahmen, um dieser Grundkonstante zur Geburt zu helfen, also die bewusst zu halten. Es gibt ja sicherlich Tools dafür. Ich denke mal an sowas wie zum Beispiel das Thema Erbschaftssteuer oder diese Dinge, also wo quasi Umverteilung im Sinne von einer Solidarität mit anderen, die das nicht haben, vielleicht sozusagen umgesetzt wird. Es gibt auch andere politische Mittel, zum Beispiel das Grundeinkommen wäre ja auch ein solches Mittel. Was fallen Ihnen für Tools ein, die Sie in einen Reform-Transformationsprozess einspeisen würden?
Also hier muss man unterscheiden, auf welcher Ebene die Solidarität stattfindet und mit wem. Also wir unterscheiden in unserer Forschungsgruppe zwischen drei Ebenen. Also der Ebene 1, das ist so von Mensch zu Mensch. Das können isolierte Ereignisse sein. Also wenn man, ich verwende immer das Beispiel des Erdbebens, wenn man selbst mal ein Erdbeben erlebt hat, also ich habe als Kind mal ein schweres Erdbeben erlebt, dann bleibt einem das in Erinnerung und dann ist man wahrscheinlich eher bereit. Wenn ich dann jemanden unterstütze am anderen Ende der Welt, dann sind das manchmal vielleicht vom Erdbeben betroffene Menschen eher als von anderen Tragödien betroffene Menschen. Ja. Ich kann ja nicht alle unterstützen. Das ist das Erste. Das ist die erste Ebene von Mensch zu Mensch. Wenn diese Formen der Solidarität in einer Gruppe zur normalen Praxis werden, dann ist es Gruppensolidarität. Das ist zum Beispiel eine Patientinnengruppe oder auch die Solidarität unter Arbeitnehmern und so weiter. Kann natürlich auch Solidarität innerhalb einer rassistischen Gruppe sein, ja? White Supremacy. Also das kann es auch sein. Das ist nicht immer gut. In dem Sinne, wie wir was wir als wünschenswert sehen würden. Und dann gibt es die Ebene also die Solidarität auf der dritten Ebene, die institutionalisierte Solidarität Sie haben mir die perfekten Beispiele schon gebracht. Also progressive Steuersysteme, Versicherungen, das Versicherungswesen, das ja eben nicht nur aus Risikopooling besteht, sondern das ja die individuellen Beiträge nicht wie in der privaten Versicherung anhand der zu erwartenden Kosten kalkuliert, sondern danach, was man leisten kann finanziell. Also das sind alles Formen institutionalisierter Solidarität und da braucht es jeweils andere Mechanismen, um die zu unterstützen. Viele Ökonominnen sagen jetzt und Ökonomen, die sich auch mit dem Nullsummendenken beschäftigen, die sagen, die Leute werden die gehen vom Nullsummendenken weg, wenn sie selbst keine Erfahrungen mit Ausgrenzung und Abstieg haben. Das heißt, wir brauchen mehr Umverteilung, damit die Leute sozusagen auch mehr Umverteilung wollen. Ich glaube, das greift etwas zu kurz. Ich glaube, wir sollten nicht nur über Umverteilung sprechen, sondern auch über Vorverteilung, weil Vorverteilung auch nicht parteipolitisch punziert ist. Das ist gerade in polarisierten Gesellschaften leichter durchsetzbar. Also mit Vorverteilung meine ich etwas, was wir in Österreich so gut kennen, dass wir es schon gar nicht mehr sehen, viele von uns, nämlich eben die Verteilung von Gütern, bevor Ungleichheiten sich manifestieren. Das heißt, ein Bildungssystem, ein öffentlich finanziertes Bildungssystem, ein Gesundheitssystem, das nicht davon abhängt, ob man zahlen kann, öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Kommunikationsinfrastrukturen, alle diese Dinge sind Vorverteilungsmaßnahmen, die sorgen dafür, dass alle relativ auf einem relativ hohen Niveau im weltweiten Vergleich starten. Und dann gibt es natürlich Ungleichheiten auf der Basis, ja, der von Einkommen und Vermögen. Und es ist auch, würde ich sagen, okay, dass es Ungleichheiten gibt. Ich will jetzt nicht Ungleichheiten abschaffen, aber wir wissen auch aus der Forschung, wenn die extrem groß werden, ist es auch wieder für alle schlecht. So, die erste Maßnahme wäre mehr über Vorverteilung sprechen. Also nicht Sparprogramme, die Vorverteilung aushöhlen lassen. Wir können auch darüber sprechen, wie Steuern, die wenige Superreiche betreffen, unser ganzes System sozialer Absicherung solider machen können. Und das kann man schon so rahmen, dass es kein Nullsummenspiel ist. Wenn man sagt, jene, die so viel haben, dass das eigentlich kein Kuchen ist, sondern ein endloser Germteig, der endlos aufgeht, wenn man da ein bisschen was wegschneidet, die spüren das ja kaum. Und so wie Sie sagen, die werden jetzt dann auch nicht alle wegziehen. Das ist natürlich Lobbyismus der untersten Schublade zu sagen, wir verlieren dann den Wohlstand. Und das ist auf der Ebene der institutionalisierten Solidarität und auf den unteren Ebenen, also auf den Ebenen der Gruppen und individuellen Solidarität, geht's häufig darum, einfach nicht ständig über Unterschiede zu reden. Nicht ständig, so wie das in der Pandemie der Fall war. Die Jungen müssen sich für die Vulnerablen opfern. Ja, das war ein großer Fehler, politisch gesprochen, das so zu rahmen. Oder von den Dicken und den Dünnen zu reden. Die Dicken sind selbst schuld, dass sie krank werden. Die Raucherinnen sind selbst schuld, dass sie sterben. Also es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, dass niemand Eigenverantwortung haben soll, das meine ich nicht, sondern es geht um die ständige Betonung von Unterschieden, die es oft sehr schwer macht, die Gemeinsamkeiten trotz dieser Unterschiede zu sehen. Okay, die Person isst vielleicht zu viel, aber dafür habe ich zu viel Stress, auch nicht wirklich gesund. Also, dass man Gemeinsamkeiten sieht, wo Unterschiede, also trotz der Unterschiede, die man ja auch nicht leugnen soll, das kann Solidarität auf den unteren Ebenen auch fördern.
Frau Preinsack, Ihr aktuelles Buch trägt den Titel ja Datenschlussverkauf, Solidarität in der digitalen Welt. Ich selber arbeite auch im digitalen Bereich und ich kenne eher den Begriff der Datensouveränität, dass man schaut, dass man gegenüber den großen Tech-Konzernen und gegenüber Big-Data-Modellen und KI-Modellen datensouverän bleibt und die Daten nicht aus der Hand gibt. Was hat denn das mit Datensolidarität oder Solidarität zu tun bei Ihnen?
Also die Datensouveränität ist ein Teil einer solidarischen Gesellschaft natürlich, aber die Datensolidarität geht darüber hinaus noch. Es geht kurz gesagt darum, dass man den Nutzen von digitalen Daten, von der Anwendung digitaler Daten und auch die Risiken und Kosten gerechter verteilt, als es heute der Fall ist.
Heißt, wo sind sie ungleich verteilt? Also ich kann es mir schon vorstellen, Stichwort Big Data oder eben Tech-Konzerne, große amerikanische. Was sind noch Beispiele für diese Ungerechtigkeit, die vielleicht ein bisschen lebensnäher noch sind?
Also dass Daten durch unsere Gesellschaft kollektiv möglich gemacht werden. Also selbst Daten über Umwelt oder auch meine persönlichen Patientendaten werden ja von uns allen über die technischen Infrastrukturen, die es gibt, über die Ausbildung von Leuten, die mit den Daten arbeiten, möglich gemacht. Die finanziellen Gewinne werden von relativ wenigen großen Konzernen erzielt, häufig auch in Weltgegenden, die sozusagen nur Daten einzahlen und dann nichts rauskriegen, weil die Steuern woanders bezahlt werden. Und die Datensolidarität beschäftigt sich in einer ihrer drei Säulen damit, dass die finanziellen Gewinne gerechter geteilt werden. Zum Beispiel, wenn eine Organisation, sagen wir ein Krankenhaus, Patientendaten deidentifiziert, teilt mit einem Unternehmen, das dann eine Software entwickelt und damit auch Gewinne macht, dann könnte es zum Beispiel über einen Vertrag eine Gewinnbeteiligung geben, dass ein Teil der finanziellen Gewinne wieder an das Krankenhaus zurückkommt oder an die Kommune, in der dieses Krankenhaus ist. Also das ist eine Säule der Datensolidarität, dass finanzielle Gewinne gerechter geteilt werden, weil wir auch sehen, die Leute lassen sich heute zunehmend nicht mehr damit zufrieden geben, dass man sagt, na, ihr kriegt eh dann die Medikamente oder ihr kriegt dann eh die tollen Apps. Also das reicht nicht mehr. Und die zwei anderen Säulen bedeuten, dass man auch, wenn Schäden entstehen durch Datenanwendung, dass wir besser werden müssen, diese Schäden auch zu lindern. Das Stichwort soziale Medien, Sucht, aber auch, also ein Beispiel, das ich in meinem Buch bespreche, eine Kollegin in den USA hat nach einer Fehlgeburt weiterhin immer Werbung bekommen für die Meilensteine ihres Babys, das sie nie gehabt hat, weil da wurden nicht die Daten gestohlen, sondern die wurden deidentifiziert weitergegeben und dann einfach wieder sozusagen zusammengesetzt, dass sie als schwangere Person identifiziert wurde von den Algorithmen, aber die Fehlgeburt natürlich nicht registriert wurde. Das ist ein Datenschaden, der wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht darauf zurückgeht, dass hier jemand ein Gesetz gebrochen hat. Also hier muss es auch bessere Unterstützung für die Menschen geben Und die letzte Säule der Datensolidarität bedeutet, dass dort, wo wir Daten anwenden könnten, um wirklich großen Nutzen zu erzielen für viele Menschen, der geldwert oder auch nicht geldwert ist, also im Sinne von bessere Gesundheitsversorgung, dort ist manchmal die Datennutzung relativ schwierig, weil es große Hürden gibt, regulatorische Hürden, Einwilligung. Es gibt Situationen, wo Patienten sagen, wir wollen eigentlich das gar nicht so kompliziert machen, bitte verwendet das einfach. Und wir sagen, dass dort, wo die Risiken sehr gering sind und der potenzielle Nutzen für die Allgemeinheit hoch, muss man eher deregulieren. Das sind die drei Säulen der Datensolidarität.
Wir beenden unseren Podcast eigentlich immer mit einer Frage für die Hörerinnen und Hörer, die Ihnen quasi im Alltag Ihnen zugutekommt. Was würden Sie denn empfehlen, Sie haben eben schon so schön drei Ebenen der Solidarität beschrieben, also eine ziemliche Graswurzelfrage, also die unser alltägliches Leben betrifft und dann die anderen Stufen der Solidarität, wenn wir auf dieser unmittelbaren Ebene bleiben. Was sind denn Empfehlungen, die Sie geben würden, wenn Sie so zwei, drei Tipps geben müssten oder Empfehlungen, wie man solidarischer leben kann?
Also, in der digitalen Welt wäre meine erste Empfehlung, mein Buch zu lesen. Es ist im Wagenbach Verlag erschienen. Also, aber jetzt im Ernst, was ich versuche, ist bei politischen Diskussionen und öffentlichen Diskussionen, wo so Nullsummensituationen auftauchen, dass man eben sagt, aber wenn man jetzt denen etwas gibt, muss man dafür das machen. Dass ich mir einfach überlege, ist es eine wirkliche Nullsummensituation oder könnte man das anders lösen? Können da gemeinsame Gewinne möglich werden? Und damit hat man auch mehr Solidarität geschaffen, weil ich mich dann eben nicht abgrenzen muss und nicht sagen muss, aber ich brauch's jetzt. Das wäre der zweite Tipp und Sie wollten drei, oder?
Wäre schön, ja.
Und der dritte Tipp wäre, zu überlegen und auch politische Programme zu unterstützen, die institutionalisierte Solidarität stützen und nicht aushöhlen. Also institutionalisierte Solidarität im Sinne von guter Daseinsvorsorge und effektiven sozialen Sicherungssystemen, denn die kommen wirklich allen zugute. Und auch die machen Solidarität auf der Ebene der individuellen Praxis dauerhaft erst möglich. Sonst gehen den Leuten auch die Batterien aus.
Uns gehen bei der Aufnahme auch bald die Batterien aus, wie ich sehe. Vielen Dank für dieses Gespräch, Barbara Preinsack. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hören Sie auch beim nächsten Mal auch wieder rein oder gehen Sie auf ksoe.at/podcast. Da gibt es auch alle anderen Folgen zum Nachhören, teilweise zum Nachlesen. Und vielen Dank in diese Runde, sagen Henning Klingen.
Markus Schlagnentwald.
Danke, Barbara Preinsack.
Der Sozialkompass. Ein Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs über gesellschaftliche Herausforderungen und Lösungswege.